Die Kruglegende, wie sie Gregor von Tours überliefert, wirft ein Licht auf Chlodwigs Herrschaftspraxis. Nach einem erfolgreichen Kriegszug sollte die Beute, wie es Brauch war, unter den Kriegern aufgeteilt werden. In Soissons trafen die Männer zusammen. Gregor von Tours schreibt: Der König sprach zuerst zu seinen Kriegern: Ich bitte euch, mir die Gunst zu gewähren, mir außer meinem Teil auch jenen Krug zu geben. Sie antworteten darauf: Ruhmreicher König, alles, was wir hier sehen, gehört dir. Selbst wir stehen unter deinem Befehl. Tue, was dir gefällt, denn niemand kann deiner Macht widerstehen. Aber ein Einzelner dagegen rief mit lauter Stimme: Nicht mehr soll dir gehören, als dir nach unserem Recht das Los zuteilt. Mit diesen Worten erhob er seine Axt, schlug auf den Krug und der Krug zerbrach. Überall herrschte über diese Tat erschrecktes Erstaunen. Chlodwig aber nahm diese Beleidigung mit Geduld und Sanftmut hin. Er vergaß diese Tat aber nicht. Nach einem Jahr ließ er sein Heer zusammenrufen, um es im Glanze seiner Waffen zu zeigen und zu mustern. Dort traf er auch jenen Mann, der den Krug zerschlagen hatte. Zu ihm sprach er: Keiner hat so schlechte Waffen wie du, denn dein Speer, dein Schwert und deine Axt sind nicht zu gebrauchen. Er packte die Axt und warf sie auf den Boden. Der Mann bückte sich und der König holte mit seiner Axt aus und schlug sie ihm auf den Kopf. Dabei sagte er: Genauso hast du es in Soissons mit dem Krug gemacht. Der Mann aber war tot. Darauf ließ Chlodwig das Heer nach Hause ziehen. In 3 Jahrzehnten hatte Chlodwig das Frankenreich aus einem abhängigen Kleinreich in die stärkste Macht Mitteleuropas verwandelt. Der Schulterschluss mit dem eingesessenen romanischen Adel ermöglichte eine effiziente Verwaltung des wachsenden Staates. Die spätrömische Infrastruktur wurde so weit als möglich bewahrt. Als Erbe Roms flossen Chlodwig ungeheure Einkünfte zu. Durch die kaiserlichen Domänen wurde er zum größten Grundbesitzer im Reich. Dazu kamen die Einnahmen aus der römischen Grund- und Kopfsteuer, aus Verkehrs- und Handelszöllen und die Tribute und Geschenke unterworfener oder abhängiger Völker. Der Königshof besaß auch die Münz-, Gerichts- und Kirchenhoheit. Eigentlich hätte Chlodwig mit dem Erreichten zufrieden sein können, doch eine Sache wurmte ihn. Trotz aller Erfolge vermisste er die internationale Anerkennung. Sein germanischer Rivale, der Gote Theoderich, war vom oströmischen Kaiser Anastasius, damals die höchste Autorität in Europa, zum Ehrenkonsul und Verwalter Italiens ernannt worden. 507 eröffnete der ehrgeizige Chlodwig gegen die Westgoten den Kampf. Der Frankenkönig wusste dabei 2 Mächte hinter sich: die katholische Kirche, die gegen alle gotischen Arianer vorgehen wollte, und der Kaiser von Ostrom, der die gotische Vormacht in Italien und Spanien brechen wollte. Nach dem Sieg über die Westgoten in der Schlacht bei Vouy empfing Chlodwig, der neue Konstantin, im Jahr 508 in der Basilika von Tours eine Gesandtschaft aus Ostrom. Gregor von Tours berichtet später von diesem denkwürdigen Ereignis.
Damals erhielt Chlodwig vom oströmischen Kaiser in der Kirche des heiligen Martinus den Titel Konsul. Er schmückte sein Haupt mit einem Diadem und nahm den Purpurrock an. Von diesem Tag an wurde er als Konsul oder Augustus der Erhabene angeredet.
In der neuen Tracht ritt Chlodwig Goldmünzen werfend durch das jubelnde Volk vor der Basilika. Diese Machtinsignien aus Ostrom waren ein Zeichen für die Legitimation der Herrschaft Chlodwigs. Es war der Höhepunkt seiner Karriere. Um mit den anderen Großkönigen gleichziehen zu können, fehlte jetzt nur noch eins: ein geschriebener Gesetzes- und Rechtstext. Auf dem Märzfeld der jährlichen Versammlung aller waffenfähiger Männer wurde die Lex Salica veröffentlicht. Römische Juristen hatten den Text konzipiert und aufgeschrieben, doch die Lex Salica enthielt nur germanisches Volksrecht, ein Indiz für die Eigenständigkeit, die Chlodwig für sein Reich gegenüber Rom beanspruchte. Für die Stabilisierung und Entwicklung des Frankenreiches war die Friedensordnung durch die Lex Salica unerlässlich. Sie sollte die typisch germanischen Blutfehden ein für allemal unterbinden. Bereits der erste Paragraph hält fest: Es ist vereinbart unter den Franken und ihren Großen, dass sie alle gewaltsamen Streitigkeiten unterbinden und die anderen Völker auch durch ihre Rechtsaufzeichnungen übertreffen sollten.